Psalm 52. Sehr kurz, ja? Oh, die Predigt wird lang. Kannst ja schon mal beten. Also, es ist ein Lied von David. Ne? Ein Gebet von David. Hat er eine Zeit geschrieben oder gebetet, in der gebrochen wurde und geformt von Gott. David war schon immer ein Mann Gottes, ne? Das sehen wir schon von Kindheit auf. Hat er Lobpreislieder geschrieben und hat gejammt auf der Weide mit seinen Schafen, ne? Hat sein Herz Gott gegeben, um ihn zu preisen, um ihn kennenzulernen. Und Gott hat ihn gelehrt durch die Lieder, ne? Das, weil die Gottesdienste damals waren ein bisschen anders als heute, ne? Und David hatte nicht die Bibel oder sonst was, ne? David wurde gelehrt vom Heiligen Geist, so wie es heute ist bei jedem Neubekehrten, ne? So, David hat zu Gott gebetet und Gott hat ihm was ins Herz gegeben, in seine Gedanken. Das siehst du in den Psalmen, wie er hinkommt als Mensch und rausgeht als ein Mensch Gottes. Ne? Also schätze das nicht gering, deine Gebete zu Gott. Bete mehr, damit du Gott hörst. Ne? Ich merke erst dann Gott oft, gerade in Situationen, wo ich das Gefühl habe, er redet gar nicht, wenn ich laut bete. So, wenn ich meine Gitarre nehme und anfange zu beten. Ne? Oder wenn ich keine Gitarre habe und einfach so anfange zu beten. Ne? Nur ein Tipp für euch, wenn ihr das Gefühl habt, Gott ist leise und Gott ist nicht da, bete mal laut. So, dass du dich hörst, was du betest, was in deinem Herzen vorgeht, was in deinem Kopf vorgeht, wie deine Seele schreit. So, und du wirst auf jeden Fall durch dein Gebet auch Antwort von Gott bekommen. Weil der Heilige Geist in uns wohnt und was zu sagen hat immer. Ne? So, lass uns nicht aufhören. Und ich glaube, das war die einzige Stärke, die David wirklich hatte. Das Gebet. Ich glaube, mehr hat er nicht, was ihn so außergewöhnlich gemacht hat. Ich glaube wirklich, das, was ihn so befähigt hat, so ein krasses Amt zu machen, diese Kriege im Glauben zu führen, ein ganzes Volk zu leiten und zu lernen, ne? Weil er durch ihn sind haufenweise Menschen zum Glauben gekommen. Ne? Das war, weil er das Zwiegespräch zwischen Gott immer gesucht hat und damit nie aufgehört hat. Salomo hat das irgendwann verlernt, hat angefangen mit anderen Göttern rumzuhuren, mehr an Spaß zu denken, so ein was sind. Aber sein Vater war da ein anderes Kaliber. Von daher, die stärksten Christen, die ich kenne, das sind starke Beter. Ja. So ein, du siehst es bei den Gebetsversammlungen, wenn irgendwas ist, die Leute, die da hinkommen, nicht gezwungen, sondern die es beständig tun, weil sie nicht anders können. Ja. Das sind die, die eigentlich die Gemeinde Jesu in der Welt halten. Das sind nicht die Sprachrohre, die laut sind, sondern die im Stillen und Verborgenen kämpfen. Ja. Das sind die wirklich alles tragen, so, weil unsere Gebete kommen zu Gott und damit muss er alles machen. Und dann wird es erfüllt und er kriegt die Ehre dafür. Ne? Und oft ist es halt so, dass wirklich Lobpreiser, das sind die wirklich beten. Weil das sind die mitbekommen, dass Gott wirklich wirkt. So, und die laut sind und Sprachrohre sind, die ernten dürfen von den, was geerntet, was gesät wurde, so, ne, die kriegen das oft gar nicht mit. Wir rennen durch unseren Alltag und werden keine Versuchungen, kommen nicht durchs Böse. Ne? Bewahre uns vom Bösen, hat Jesus gesagt, sollen wir beten. Ja. Aber oft ist es getragen durch ein Gebet von Bruder und Schwester. Ja. Eine Gemeinde hält sich und die Leute fallen nicht ab. So ein, oft wird es getragen von Leuten, die davor dafür gebetet haben. Und sie kriegen es mit und geben Gott die Ehre und wir legen unseren Alltag und denken oft, wenn wir nicht sensibel sind für den Heiligen Geist und für sein Wirken, weil wir zu sehr in unserem Alltag driften, denken wir, ja, Gott ist gar nicht da. So wie ich von vielen schon gehört habe, ja, Gott redet schon lange nicht mehr durch mich, wobei ich gemerkt habe, so Gott hat schon oft durch dich geredet. So, ne? Also, lasst uns Beter und damit Anbeter werden, so, damit wir fähig sind. Das ist wie das, was Jesus gesagt hat, mir ist egal, wie du außen aussiehst, so, du musst von innen rein sein. Ne? Ich fange von innen an, Und je schöner du innen wirst, desto schöner wirst du außen. Und so ist es im Gebet. Dieses Gebet, das ist dieser innere Kern des Glaubens. Dieses Lebendige, da wo alles anfängt. Und je inniger wir mit Gott sind in der Beziehung, desto mehr tritt das nach außen. Ja. Weil wir vorbereitet in den Tag gehen, weil wir gestärkt sind. Deswegen liebe ich die Psalmen so, von Anfang an. Hier fängt es an. Das ist der Moment, wo ein Mensch fähig wird zu tun. Weil er mit Gott zusammen ist und vorbereitet ist. Also wenn du all deine Pläne siehst und all deine Werke und all deine Gesetze vielleicht oder all deine Regeln, all deine Pflichten, die du vielleicht von Gott hast oder dir selber auferlegt, wenn das hier nicht stimmt und wenn das nicht da ist und wenn das nicht gepflegt ist, dann schmeißt das Rest einfach über Bord. Vergiss es. Gott hat gesagt, und du kannst Berge versetzen mit dem Glauben, ist mir total egal. Wenn das hier nicht stimmt, die Liebe nicht da ist, dann ist für mich nichts. Du kannst studieren und studieren und alle Erkenntnisse und Weisheit der Welt haben. Aber wenn das hier nicht da ist, eine Beziehung mit mir, dann ist das für mich nichts. Du imponierst mich nicht mit deinem ganzen Wissen über die Bibel. Du langweilst mich eher. Und so ist es mit allem. Wenn du all dein letztes Cent gibst, all deine Habe, aber die Beziehung ist nicht da mit mir, dann ist das nichts. Das ist kein wohlgefälliges Opfer. Und so waren zwei Könige in der Zeit hier. Einer, der schon das Amt hat, König Saul, dessen Segnung er von Gott hatte, ne? Und der auch für eine Zeit lang seinen Geist hatte. Und ein anderer König, König David, der aber das Amt er hat den Segensspruch bekommen und das Amt somit von Gott bekommen, aber es war noch nicht Zeit für ihn, auch auf dem Thron zu sitzen. Ne? Eine Verheißung, aber noch nicht die Erfüllung. Und Gott schickt David echt auf einen langen Weg. Auf einen harten Weg. Und der Psalm hier, wenn man lesen, Vers 1, dem Vorsänger, ein Maskil von David, als Doeg, der Edomiter, kam und Saul anzeigte, hätte David in das Haus von Achimelech gegangen. Der war bei Amelie. Ne? Hab die Geschichte heute nochmal durchgelesen, damit ich auch nichts vertausche, aber irgendwie, naja, habe ich Angst, dass ich es tue. Also wenn ich es tue, reinrufen. Es sind ja viele Bibelforscher. War so, König Saul wurde eingesetzt vom Volk und hat Gottes Segen auch bekommen als König. Obwohl es nicht Gottes Wille im Endeffekt war. Aber das Volk wünschte sich einen König, wie es die Welt hat. Ja. Davor waren es die Richter, also Sprachrohre von Gott. Und König Saul hatte einen guten Start, aber hat ihn schnell verloren. Hatte keine Kraft mehr. Warum? Weil er nie diese Beziehung zu Gott gefunden hat. Wenn er zu Samuel, den letzten Richter, geredet hat, dann immer bete zu deinem Gott das. Bete zu deinem Gott, ob wir im Krieg sollen oder nicht. Dein Gott. Ne? Er war sehr religiös, weil man würde sagen, wenn es auf heute wäre, ein Christ, der alles tut, was ein guter Christ so tut, Opfern, bla und dies und jenes, aber innerlich tot. Ja. Sein Vertrauen lag in seine Stärke und das, was man sieht und das, was man verstehen kann und das, was man sich erarbeiten kann. Ja. Und David kommt. Kämpft gegen Goliath, gewinnt sich einen großen Namen dadurch, ne? Und wird Schwiegersohn und ist bei Saul auf einmal im Palast drinne. Ein einfacher Typ, der Schafe weidet auf der Herde, der Letzte im Clan, der im Endeffekt nichts hatte und nichts war, ne? Von der Rangliste her so, sitzt auf einmal im Palast. Am Tisch des Königs, ne, es wird Schwiegersohn und wird damit adlig, königlich, ne. Und Saul baut Mist, weil er sich an Gottes Stelle setzt und sagt, nee, ich bin jetzt nicht gehorsam, ich höre jetzt nicht auf Gott und tue seinen Willen, sondern ich nehme das jetzt selber in der Hand. Und Gott sagt zu ihm, okay, das war's, Saul, du bist kein König mehr. Ich habe jetzt einen neuen König, ne. Und David, Saul kriegt einen bösen Geist. Gottes Geist weicht und ein anderer nimmt Platz ein. Und wenn du so guckst, wie Saul sich verändert und was ihn so antreibt, und dann ist der böse Geist, es ist ein Geist der Angst und der Wut und des Zorns. Ne? Und Saul mutiert langsam in einen Mann, der Paranoia kriegt. Überall soll er umgebracht werden. Jeder ist gegen ihn. Ne? Und die Geschichte hier ist in 1. Samuel 21 und bis 23. Und ich fange mal an, ein paar Sachen rauszulesen, weil alles möchte ich jetzt hier Und David ging von dort weg und dann kam in die Höhle Adulam. Folgendes noch, Saul hat versucht, dreimal ihn zu erschießen mit dem Speer, ging dreimal daneben, ne? So, und David ist gerade auf der Flucht. So, als das seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters hörten, da kamen sie dorthin zu ihm hinab. Wer mitlesen will, 1. Samuel 22, Vers 2. Und es versammelten sich zu ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden waren und alle, die ein bitteres Herz hatten. Und er wurde ihr Oberste und sie hielten es mit ihm etwa 400 Mann. David ist allein auf der Flucht mit seiner Berufung als König über ganz Israel, Sohn, und trotzdem sitzt er gerade im Dreck. Wird verfolgt vom König, wird verfolgt von seinen Dienern, hat nichts und ist nichts. Er hat noch nicht mal Waffen. Ne, die kriegt er gleich von einem Priester. So ein, was denn, er ist da ganz allein in der Wüste und macht eine echt harte Zeit durch. Ne? Und dann schickt Gott ein paar Männer auf seinen Weg, und zwar die Juden als aussätzig oder als diese rausgeschmissen haben, die nicht mehr dort wohnen durften. Und guck dir an, was Davids Truppe für Leute sind. Und es versammelten sich zu allerlei Männern, die in Not waren, Männer, die Schulden hatten und die ein verbittertes Herz hatten, also Kriegsgräme, ne? Und er wurde ihr Oberster. Das sind 400 Männer, die die Welt abgeschrieben hat. Ja, das sind wir. Ne? Die Schwachen und die Armen und die Dummen. So. Und das ist David, ein Mann, der Gott liebt, und Männer, die niemand liebt. Und er fängt an, das Evangelium zu erzählen, fängt an, ihnen zu erzählen von der Beziehung zu Gott, singt da seine Lobpreislieder, betet laut. Das sind die Männer, die lernen Gott kennen. Und das wären die Helden. Ne? So Männer mit Gottesfurcht. Solche Leute wie, wie hieß der, dessen Batsebas Mann, Obed? Nee. Uriah. So ein, weißt du, das waren vorher diese Leute hier in der Wüste. Ne? Das sind die, die du draußen auf der Straße sitzen siehst. Das sind die, die viele noch nicht mal beachten. Die verbittert sind von ihrem Leben, von dem harten Weg, den sie hatten, von den Enttäuschungen, die sie durchmachen mussten. Das sind die Leute, die in allerlei Schulden gefallen sind, weil sie es irgendwie nicht hinkriegt haben, klarzukommen mit dem Leben oder weil es so gelaufen ist. Leute, die auf der Flucht sind, weil sie ihre Schulden nicht zahlen können. Das sind die, die in Not sind. Die dreckig sind, die hungern, die in Krankheit sind und in Blöße. So ein, weißt du, das sind die Leute, die König David sich erwählt hat oder Gott erwählt hat für David. So ein, da steckt eine Menge Arbeit drin, die zu resozialisieren. Sorry, meine Stimme ist weg, ist egal jetzt. So ein, aber das ist gar nicht die Stelle, die ich wollte. Ich muss erst mal gucken, wo ich hier bin. Genau, Vers 1, Kapitel 21, ich lese mal. Und David machte sich auf und ging, Jonathan aber kam in die Stadt. Und David begab sich nach Nob, zu dem Priester Achimelech. Achimelech aber kam David bestürzt entgegen und sprach zu ihm, ja, warum kommst du denn ganz allein? Und es ist kein einzigster Mann bei dir. David sprach zu Achimelech, dem Priester, der König hat mir etwas befohlen und zu mir gesagt, lass niemanden wissen, warum ich dich gesandt habe und was ich dir befohlen habe. Also fängt Notlüge. Ne? Saul will ihn umbringen. So ein, aber ja. Und nun, was hast du zur Hand? Gib mir 5 Brote oder was sonst vorhanden ist. Der Priester antwortete David und sprach, tja, ich habe kein gewöhnliches Brot zur Verfügung, sondern nur heiliges Brot. Wenn die Leute sich nur den Frauen enthalten haben, merkt euch das, Männer. Da antwortete David dem Priester und sprach, ja, die Frauen, die waren uns schon gestern und vorgestern versagt, als ich auszog. Auch waren die Leiber der Leute rein, obwohl dies ein ganz gewöhnlicher Auftrag ist. Um wie viel mehr werden sie heute am Leib rein sein? Da gab ihnen der Priester heiliges Brot, denn es war kein anderes da außer den Schaubroten, die man von dem Angesicht des Herrn weggetan hatte, um warmes Brot aufzulegen an dem Tag, da man sie wegnahm. An jenem Tag war aber dort von dem Herrn ein Mann von den Knechten Sauls eingeschlossen. Der hieß Doeg, der Edomiter, der Aufseher über die Hirten Sauls. Also war damals so gang und gäbe, Doeg hat anscheinend Scheiße gebaut und kam in Haft. Und da sitzt er jetzt hinter Gittern. Ne? Und David fragte Achimelech, ja, gibt's nicht irgendein Speer oder ein Schwert bei dir? Denn ich habe nicht einmal ein Schwert und meine Waffen zur Hand genommen, weil die Sache des Königs so eilig war. Kurze. Der Priester sagt, ja, guck mal da hinten, du hast der Goliath erschlagen, sein Schwert liegt noch da. Ne? David freut sich, ja cool, ich habe Goliaths Schwert, nimmt sich das Schwert, nimmt sich die Brote und zieht weiter. So schnell wie es geht. So ein. Und 22, Vers 6. Und als Saul hörte, dass David und die Männer, die bei ihm waren, entdeckt worden seien, Saul aber saß gerade in Gibeah unter der Tamariske auf der Anhöhe, den Speer in der Hand, und alle seine Knechte standen vor ihm. Da sprach Saul zu seinen Knechten, die vor ihm standen, ja, hört doch, ihr Benjaminiter. Das ist sein Stamm. Das ist der einzige Stamm, dem er nur vertraut. Oder auch nicht. Wird auch der Sohn Isais euch allen Äcker und Weinberge geben? Wird er euch alle zu Obersten und zu Tausenden und zu Obersten über 100 machen? Dass ihr euch alle gegen mich verschworen habt und niemand es meinen Ohren offenbarte, als mein Sohn einen Bund mit dem Sohn Isais gemacht hatte? Also er ist total paranoid geworden. Sogar sein eigenes Volk, sein eigener Stamm hat ihn verraten. Er sitzt da mit seinem Speer, ne, falls ihn jemand angreift. Seine Lieblingswaffe anscheinend. So ein, und dann sagt so, hey, hat euch David mehr versprochen, als ich euch versprochen hab? Ne. Und du musst echt aufpassen. So, dieser Geist, den kenne ich. Mit diesem Geist kam ich zu Jesus. Ich hatte Verfolgungswahn. Ich dachte, keiner liebt mich. Ich dachte, ich muss jedem recht machen. Ich hatte so eine Menschenfurcht, irgendwie nur irgendwas falsch zu machen. Und im Grunde habe ich die ganze Zeit nur dafür gelebt, für das Bild der anderen, was sie von mir haben. Ey, und das macht krank. Das ist ein echt böser Geist. So ein. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mir seinen Geist gegeben hat. Und nach über die Jahre hat er mir gesagt, Stefan, ist total egal, was die Leute von dir halten. Und es war total befreiend, das anzunehmen. Dann sollen sie doch denken, ich bin ein Depp. Oder ein Sektenführer. Oder ich mache alles falsch. So ein, was ist mir total egal, was ihr denkt. Ist mir natürlich nicht egal, was ihr denkt. Ich möchte, dass ihr gut von mir denkt und richtig von mir denkt und mich lieb habt und mich gern habt. So ein, aber mir hilft's, wenn diese Furcht wieder kommt. Weil wenn ich Menschen gefallen will, dann fange ich an, so zu leben, um zu gefallen und muss Kompromisse machen. Mit meinen Überzeugungen oder mit Gottes Überzeugungen. So, dann muss ich Kompromisse machen mit dem, was Gott gerade vorhat. Würde ich ja jedem gefallen wollen, dann könnte ich nicht ermahnen. Ne? Dann würde ich zerstören. So, aber es ist nun mal meine Aufgabe, auch ab und zu sagen, oh Mann, Schaf, du bist doof. Ne? Das sind, und so ist es wichtig, so, weil wenn ich eins gelernt habe in den 14 Jahren mit Jesus, ich weiß gar nicht, so, dann ist es das, dass die Menschen, die gut von mir denken sollen, die Vertrauen haben müssen zu mir, das macht Gott. So, egal, was die anderen über mich hetzen oder falsch sagen. Ne? Das sind die Momenten, wo es wichtig ist, so, und da sorgt Gott für, dass der Feind seine Lügen nicht verstreut. Ne? Sauls Problem war das, schon immer. So, ich muss hübsch sein und groß. Saul war der ein Kopf über allem Juden dort, ein Kopf größer war. Ne? Die Juden standen da, wer soll denn jetzt König werden? Und eigentlich hast du nur Saul seinen Kopf gesehen. Ne? Wunderschön, junge Gestalt, stark, das ist ein cooler König, der ist gut so, ne? Den können wir zeigen. So. Und seitdem hat Saul nur dran gearbeitet an seinem Image. Ne? Bei den heidnischen Völkern ringsherum, bei seinem Volk. Aber du siehst, wenn du dich denn hingibst, dein Leben zu behalten, dann wirst du es verlieren. Ist ihm passiert. Und im Endeffekt hat er gar nichts. Nur seine Furcht. Aber Furcht ist nicht in der Liebe. Ja. Und David ist jetzt hier, David ist nicht hier. Saul ist jetzt hier und fühlt sich ganz allein. Ne? Und er sagt, ihr habt mich betrogen. Und dann Vers 9, genau. Da antwortete Doeg, der war anscheinend aus dem Knast wieder raus, der Edomiter, ne, ein Heide, nicht Jude, der neben Sauls Knechten stand und sprach, ich sah den Sohn Isais, als er nach Nob zu Achimelech, dem Sohn Achitubs, kam. Der befragte den Herrn für ihn und gab ihm Brot und Schwert Goliaths und des Philisters, das gab er ihm auch. Da sandte der König hin und ließ Achimelech rufen, den Sohn Achitubs, den Priester, und das ganze Haus seines Vaters, die Priester, die in Nob waren, und sie kamen alle zum König. Und Saul sprach, hör doch, du Sohn Achitubs, und antworte, hier bin ich, mein Herr. Und der weiß gar nicht, was ihm blüht jetzt. Er hat kein schlechtes Gewissen. Er hat ja nichts Falsches gemacht. Sondern er war Saul immer treu untergeben, wie das restliche Volk. Ne? Jetzt stehen da alle Priester und denken, ja, mal gucken, was uns jetzt erwartet hier. Ne? Und Saul sprach zu ihm, ja, warum habt ihr einen Bund gegen mich gemacht? Du und der Sohn Isais, dass du ihm Brot und ein Schwert gegeben und Gott für ihn befragt hast, so dass er sich gegen mich auflehnt und mir nachstellt, bis es heute offenbar ist. Ne? David wollte ihn gar nicht umbringen. Es gibt drei Chancen in der Zukunft, dann in der näheren Zukunft hier in der Geschichte, wo David ihn hätte umbringen können, aber er tut's nicht. Einmal sitzt Saul gerade auf dem Kackhaus, ne? Im Berg. Also nicht im Berg, in der Höhle. Ne? Und das war ein üblicher Ort anscheinend, weil David und seine Männer waren ja da auch schon drin. Ne? Jedenfalls sitzt er da und macht sein Geschäft ganz in Ruhe und ist freudig daran. Und die Männer von David flüstern, was ich noch nie verstanden habe, flüstern in der Höhle, obwohl Saul es nicht hört, aber ist egal. Hey, los, deine Chance. Ist von Gott die Situation. Und ja klar, könnte man denken, oder? Das ist so ein leichter Schritt. Ich brauche nur einen Schritt tun, ich bringe ihn um und bin König. Und keiner kann was sagen, weil ich den Segen Samuels habe. Davor hat er schon zwei Chancen gehabt. Aber David war nicht so ein Mensch, der gesagt hat, ich mach's mir schnell und einfach. So sind wir Menschen, aber so ist nicht Gott. Sondern David war immer auf der Seite Gottes und hat gesagt, zu deiner Zeit, nicht zu meiner Zeit. Auch wenn es schwer ist, auch wenn ich keinen Bock habe, hier durch diese Wüste zu latschen und zu hungern und mit diesen Deppen hier hinter mir aber ich nehme das nicht selber in meine Hand, mein Glück. Sondern ich bin ruhig und ich warte ab. Und du wirst richten und dann werde ich gesegnet eingesetzt. Und hätte David das zu schnell gemacht, sein Problem gelöst, aus eigener Kraft, der wäre kein guter König gewesen. Das wäre nicht der König gewesen, den wir jetzt in der Bibel kennenlernen. Es wäre ein schlechter König gewesen. Unfähig, dieses Gewicht zu tragen, das ein guter König tragen muss. Der wäre unfähig gewesen, diese Kraft zu haben und diesen Glauben und dieses Vertrauen in Gott, diese großen Kriege zu führen, die noch anstehen, wenn er erstmal König wird, bis zu seinem Tod. Sondern er musste gebrochen werden und diese Zeit hier in der Wüste, das war seine Vorbereitung. Ein tägliches Brechen, ein tägliches Formen, ein tägliches Zurufen von Gott und von Problemen, ein tägliches Überwinden von Problemen. Aber das hat ihn einen starken Nacken gemacht, im Geistlichen. Das ist der Grund, warum wir durch schwere Zeiten müssen manchmal. Weil Gott hat für jeden von uns einen Plan und der ist gut und der ist groß. Vielleicht müssen wir kein ganzes Volk regieren, okay? Oder eine Megachurch leiten, ja? Oder Millionen von Menschen erreichen, gut? Vielleicht ist es nur unsere Familie oder der Wirkungskreis mit Arbeit und Freunde so, und in der Gemeinde. So, vielleicht ist es nur, dass man Jugendliche erreicht und sich investiert. So, vielleicht ist es der Lobpreisdienst oder dieser Gebetsdienst oder was auch immer so. Ne? Aber das ist groß. Ne? Wer es im Herrn tut und in seiner Kraft und seinem Geist, der erreicht, wird Großes wirken. Das wird viel Frucht sein am Ende. Selbst wenn du nur eine Person erreicht hast durch deine Liebe zu Jesus, wird diese Person auch Leute erreichen. Und diese Leute werden Leute erreichen. Und wenn du das multiplizierst, dann ist dein Werk, das du getan hast, nicht klein. Sondern ohne das gibt es die anderen Werke nicht, die andere Christen dann tun. Und selbst wenn du der bist, der zu einem Menschen geht und sagt, hey, es gibt Gott. Und der kennt dich und der will dich und der liebt dich und der hat einen Plan für dich. Du musst nur glauben und sein Opfer annehmen und du hast ein neues Leben mit ihm. Er hat dir vergeben dann. So ein, egal was für ein Mist du gemacht hast. Und der guckt dich an und sagt, ja, okay, ja, irgendwie interessant. Ne? Und du siehst ihn nie wieder. Hatte ich tausend solche Gespräche. Ihr wahrscheinlich auch. Ich war auch so ein Typ. Mir hat das jemand erzählt, der hat mir auch eine Bibel geschenkt. Ne? Und das hat mich wenig tangiert. Also als er erzählt hat, dachte ich so, ja, gut, nett, schön. Und die Bibel fand ich auch toll. Ne? Die habe ich eingesteckt und behalten. Habe ich immer noch. Obwohl meine Mutter hat die jetzt. Aber was denn, dann bin ich abgehauen. Dann fing das an, wo ich alles stehen liegen lassen habe, weil ich zu viel Schulden hatte, so ein Typ. Ne? Und einfach alles, jeden verlassen habe und einfach nur nach vorne geguckt habe, ins Nichts. Aber auf Umwegen bin ich wieder zurückgekommen und dann war da jemand anderes und der hat mir mehr erzählt. Und auf einmal wurde es lebendig. Ich brauchte nochmal dieses letzte Brechen, diese letzte Wüstenwanderung, um demütig einzuknicken vor Gott und zu sagen, okay, deine Gnade genügt. Ich bin bereit, sie anzunehmen für mich. Und ab jetzt gehe ich mit dir zu einem besser, aber trotzdem ohne das Gespräch des Ersten wäre das nicht passiert. Wir müssen nur aufpassen. Manche sind da Anfechter, ich eigentlich auch, aber nicht immer. Ne? Der hat mir erzählt, ich bin losmarschiert und im Zwischenstopp in Belgien gemacht. Da hat mich jemand rausgeschmissen. Und da war so eine kleine Mini-Kapelle, ne? Da war keine Predigtdings oder so, es war einfach nur eine Kapelle, wo man anscheinend reingeht zum Beten. Ne, so groß wie hier ungefähr. Und da bin ich reingegangen mit meiner Klampfe, hab ein bisschen Musik gemacht. Da war niemand drin, Tür war offen. Und dann bin ich wieder raus und da waren Schnitzereien drumherum. Und irgendjemand hat mal diese Schnitzereien gemacht. Jesus Leidenweg. Ne, seine Geschichte, sein Lebensweg. Und ich habe mir das alles detailliert angeguckt, weil ich Künstler bin oder war. Wie auch immer, hat mich das interessiert. Aber hey, die Bilder haben gesprochen. Ich habe zwar nichts verstanden und an das Gespräch, das ich ein paar Wochen vorher hatte, habe ich mich nicht mehr daran erinnert. Ne? Aber ich wusste, das ist Jesus und irgendwie habe ich was gefühlt. Und dann komme ich zu meiner Verwandten dort, eine ältere Frau, und die hatte da dieses hässliche Jesusbild. Ne? Das jeder kennt, dieser Deutsche da mit den langen Haaren und den blauen Augen. Aber das hing da am Kamin und genau gegenüber, wo ich saß zum Essen immer. Ne? Und der hat mir immer in die Augen geguckt. Das ist nur ein Bild. Irgendjemand hat sich gedacht, ich mal das Bild. Und dann hat sich irgendjemand gedacht, damit mache ich Geld. Und dann hat irgendwann mal sie diese Karte gekauft und hängst dahin. Hey, und Jesus hat mir in die Augen geguckt. Ich weiß, es war nicht Jesus, es war eine Karte. Aber Gott hat mich gerufen innerlich. Ne? Dieses leise Anklopfen, das Jesus sagt. Ich klopfe an. Ne, dieses beständige, ruhige Klopfen, bis wir endlich die Tür aufmachen. Und das war's. Ich saß da und Jesus hat mich angeguckt. Aber ich habe mich gewehrt. Ne. Und dann ist mein Traum zerplatzt und ich komme zurück. Und dann war ich bereit, von Jesus nochmal zu hören. Hey, und dann, boom, hat's gefruchtet. Ne. Jedes Wort aufgesaugt. Du weißt nicht, was für Auswirkungen das hat. Ne. Und wisst ihr, was mich am meisten zerbrochen hat, das war der Moment dann, wo ich eigentlich angefangen habe zu glauben an Jesus Christus, als mehr als nur ein cooler Revolution-Typ, ne? So ein, als ich losgegangen bin dann Richtung Paris und mich verabschiedet habe von Elisabeth, so ein, der Frau, bei der ich gewohnt habe, die Ältere, hat sie mir in die Augen geguckt und hat gesagt, Stefan, ich bete für dich. So ein, der erste Mensch in meinem Leben, den ich kennengelernt habe, der wirklich glaubt. Ne? Und keine Ahnung, in dem Moment hat es mich zerfetzt. Innerlich. So ein, zu wissen, da ist jemand, der redet mit dem Schöpfer, mit einem übernatürlichen Dings da. Ich wusste ja gar nicht. So ein, ne, aber mit mir, also über mich. Und für mich. So ein, ne? Für sie war es einfach nur ein Spruch, den ich jeden Tag anwende bei allen möglichen Leuten, die ich treffe. Hey, ich bete für dich. Oder hey, ich habe für dich gebetet. Oder hey, ich habe öfters an dich gedacht, wenn ich jemanden länger nicht sehe und ab und zu mal gebetet, wenn ich an dich gedacht habe. Ne? Weißt du, einfach, das ist was ganz, so ein, nichts, was in diesen 10-Punkte-Plan stehen würde, wie evangelisiere ich richtig. Ne? So ein, aber trotzdem war es genau das, was mich ausgenockt hat. So ein, von daher schätzt es nicht gering, deine Anwesenheit hier auf Erden. Ob Gott dich nur zum Sprachrohr macht oder zu diesem stillen, leisen Flüstern im Hintergrund, ne? Das nur er hört. Und du, so ein, hey, wir haben Auswirkungen. David wusste das und er hat gesagt, hey, ich nehme mein Leben nicht selbst in die Hand, damit ich es jetzt leichter habe und jetzt endlich das habe, wovon ich träume und was ich mir wünsche. So ein, sondern er hat sich weiter verfolgen lassen. So ein, von Saul. Immer und immer wieder. David stand vor Saul und hat gesagt, ja, ich hätte dich umbringen können. Und Saul, oh David, mein Sohn, es tut mir leid, wie konnte ich dich umbringen wollen? Und da war aber noch ein bisschen klarer, ne? So ein, weißt du, und kaum war David weg, kam dieser böse Geist wieder, diese Angst und diese Gedanken, ne? Diese Lügen vom Feind. Und um mal langsam zum Psalm zu kommen, ich habe ja gesagt, es wird eine lange Predigt, so ein, aber mir ist es wichtig, diesen Hintergrund, ne? Einfach, dass wir wissen, was für eine Situation steckt David hier gerade. Und da ist er kein König David. Da ist er einfach nur David. Auf der Straße. Nur der Penner David, nenne ich ihn mal. So ein Penner mit Berufung. Ne? So ein, weißt du, und da ist er jetzt und Saul guckt Achimelech an und die Priester und er sagt, ihr seid des Todes. Und er ruft seine Knechte und sagt so, los, bringt den um. Und die Knechte, nee, wir bringen nicht die Priester um, Saul. Das können wir nicht. Wir können uns nicht so versündigen. So ein, das sind Männer Gottes. Also, wer ist noch übrig? Warte, ich habe schlechtes Namensgedächtnis. Doeg, der Edomiter. Ja. Saul sagt, ey, Odeg, komm mal her. So, bring du die um. Hey, und Odeg ist Geschäftsmann, werden wir gleich sehen, sagt David. Was? Ah, nee, Doeg. Würde mir besser gefallen. Na, jedenfalls, das Ei kommt, ne, und sagt, oh klar, mach ich. Ling, ding, 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 ne? So eine tolle Position, eine Menge Geld. Der einzige, dem Saul wirklich vertrauen kann. Und er fängt an, diese, hab's vergessen, 84 Leute zu schlachten. Was? 85. Fight. 84. Er fängt an zu schlachten und umzubringen. Und dann zieht er weiter zu dem Dorf, wo die Priester wohnen und fängt an, die Frauen zu schlachten und die Männer, die Älteren, die noch dort sind, die Kinder zu schlachten, die Säuglinge zu schlachten, die Rinder und die Schafe und die Esel zu schlachten, so und alles zu zerstören. Doeg, der Edomiter. Ein Mann, voll im Blutrausch und wetzt sich dadurch, weißt du, aber er ist nur ein Werkzeug. Ne? Ein Werkzeug von dem Geist, den Saul antreibt. Ne? Und David hört davon und fängt an zu heulen, so ein, Aber einer hat überlebt. Und zwar Davids Freund, was? Abjadah. So ein, wird doch sein Priester dann werden, wenn er sein Reich aufbaut. Ne? So ein, und Abjadah kommt dahin und sagt, hey David, der hat alle getötet. So hat einfach alle umgebracht. Ich bin der Einzige, der überlebt hat. Und David fängt an zu heulen und sagt, das ist meine Schuld. So ein, ich wusste, ich habe den Obed, oh boah, Mann, den Doeg gesehen. So ein, und ich wusste, der geht zu Saul und sagt das. So ein, das ist meine Schuld. Du bleibst jetzt bei mir dein Leben lang und ich werde für dich sorgen. Bei mir bist du sicher. Weil Saul jetzt auch nach deinem Leben trachten wird. So ein, ja, und jedenfalls, in der Zeit schreibt er den Psalm. Lange Einleitung. Okay, Psalm 52, Vers 3. Aber das geht jetzt schnell. Was rühmst du dich des Bösen, du Tyrann? Die Gnade Gottes ist den ganzen Tag da. Schreibt hier über Ode. Oh, oh Mann, über Doeg. Gott, so ein, ne? Der rühmt sich seiner Taten und sagt, ja, ich bin groß, ich habe was Tolles gemacht. Seht mich an. Der Einzigste, der Mut hatte, dem Befehl des Königs zu gehören, zu gehorchen. Oh, hier steht David, ein Mann Gottes, der Gott kennt, und er sagt, hey, was rühmst du dich? So ein, hey, die Gnade Gottes ist da, den ganzen Tag. Für mich und für alle Gerechten, für alle, die seinen Namen anrufen. Deine Zunge trachtet nach Schaden, wie ein scharfes Schermesser, du Betrüger. Du ziehst das Böse dem Guten vor. Du redest lieber Lüge als Gerechtigkeit. Ja, du liebst alle verderblichen Worte, du trügerische Zunge. Ist natürlich auch ein Bild hier für Satan. Ne? So ein, weißt du, der guckt, wen er verschlingen kann, der seine feierigen Fäulnispfeile schießt, ne? So ein, und mit seinen Lügen kommt, um uns wegzuziehen, um uns einen bösen Geist zu geben, wenn du es so willst. Nicht falsch verstehen, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, der macht keine WG mit dem Dunklen. So ein, aber wir wissen durch Paulus, hat man letzte Woche, dass Gott es manchmal zulässt, dass uns ein Dämon schlägt. So ein, uns piekst, so ein, uns belagert, uns schwer macht, uns am Boden hält. Bei David war es aus Schutz, ne, damit er sich nicht überhebt. Weil auch David, Paulus meine ich, weil Paulus musste echt viel tragen, so ein, so wie David. Deswegen musste auch sehr viel Schläge einkassieren, gestärkt werden und am Boden bleiben, Hilfe schreiend nach Gott. Ne. Also lass dich nicht überrumpeln von den Lügen, die kommen. Und ja, mein größter Feind ist nicht Satan, mein größter Feind ist mein Fleisch. Mein altes Ich. Das, was eigentlich gestorben ist, aber trotzdem noch wie ein Zombie hinter mir herhinkelt. Ne? Und die ganze Zeit mir zuruft, weißt du noch? Ne? Wie schön das war. Komm, so ein, lass uns nochmal freudig sein, nochmal Spaß haben, so nochmal richtig Sau rauslassen. So, lass dich mal gehen, so, hast dir mal eine Pause verdient, so, ne? So, ja, mein Fleisch ist da, all meine Lust und mein Begehren und mein Verlangen, ich höre es jeden Tag, wie es hinter mir herschreit, ne? Aber da ist auch dieser innere Mensch, der zu mir zuruft und sagt so, ist nicht gut, will ich nicht, ne? Und wenn ich klar bin und auf Gott sehe, dann fällt mir auch ein in dem Moment so, ja, als ich mich dem hingegeben habe, da kam ich ziemlich nackig bei raus. Und ziemlich arm. Ne? Hab eigentlich nur Verlust gemacht. Nee, lass mal, will ich nicht. Ne? In der Bibel steht, im Neuen Testament widersteht dem Teufel, so wird er fliehen. Für mich ein ziemlich kraftvoller Vers. Ne? Widersteht dem Teufel und dann wird er fliehen. So ein, das bedeutet, ich habe die Möglichkeit, mich dem zu widersetzen. Das ist das, was Jesus gemacht hat, als der Teufel kam und ihn versucht hat. So ein, er hat widerstanden und zwar mit der Wahrheit. Und Satan musste gehen. Dann kam er zwar wieder, aber Jesus hat wieder widerstanden diesen Ruf und hat gesagt, nein, ich will das richtig machen. Ich will die Wahrheit. So ein, ich mache keinen Kompromiss. Nur für mich. So ein, und Satan ist geflohen. Und dann kam die nächste Versuchung. Und danach stand, dass er Jesus mehr und mehr versucht wurde, ist ja auch klar, ne? Garten Gethsemane, vielleicht die größte Versuchung, weiß ich nicht. Ich möchte das nicht, ich will das nicht, du musst das nicht. Aber Vater, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, dann möchte ich ihn nicht nehmen, nimm einen anderen. Aber trotzdem sagt Jesus, nein, ich widerstehe dem, was ich will, was mir zugute kommt jetzt, und tut das Richtige, das, was Gott will. Und so müssen wir da auch in dem Bereich wach sein. Ich weiß, manche Christen haben Angst vor dem Thema, warum auch immer. Aber es redet nicht nur das Fleisch zu uns, es redet auch der Teufel durch seine Dämonen. Ich denke nicht, dass wir so wichtig sind, dass Satan persönlich zu uns kommt, aber halt seine Obdoeks, ne? Jeder von uns hat vielleicht einen persönlichen Dueck, ich habe keine Ahnung. Weißt du, was das Schöne ist, dass wir uns nicht fürchten müssen, weil wir widerstehen können, wir sind stärker. Ne? Satan ist im Endeffekt ist er nichts. Nur ein aufgeblasener Engel. Ein Engel von vielen. Ne? Und ich freue mich auf den Tag, wo ein Engel runterkommt, ihn sich schnappt und einfach wegsperrt. Weil da wird man sehen, wie Machtfeuer wirklich ist und wie stark. Ne? Da ist nichts. Und dann kommt das große Gericht und da kommt er nochmal vor, er kommt doch gar nicht mehr vor. Ne? Er kommt noch einmal vor, darf die Leute verführen und nochmal auf seine Seite stellen und dann kommt Gott und es wird Tag und das ist vorbei. Da ist kein Krieg mehr und keine Mühen. Gott sagt einfach so und jetzt ist Schluss. Jetzt hat sich jeder entschieden, fertig. Pumper. Jetzt geht's nach Hause. Jeder in seins. Ne? Und das wird eine schlimme Zeit sein, aber im Endeffekt denke ich, ist es dumm, dem Dunklen so viel Macht zuzusprechen. Weil wenn das Licht kommt, ist die Dunkelheit weg. Wir haben Autorität bekommen und Kraft über die Dunkelheit. Dämonen auszutreiben, im Namen Jesus Wunder zu tun und zu sagen, so ist es. Wir sind nicht behindert, sodass wir sagen müssen, hoffentlich schiebt uns irgendwie sondern wir sind hier als Mittler, wir sind hier als Jesus Stellvertreter. Weißt du noch, die Knallköpfe, die da ankamen, ohne Jesus im Herzen und gesagt haben, wir sind Ghostbusters im Neuen Testament und fangen an und gehen zu so einem Besessenen, der um sich schlägt, ne? Und sagen so, ja, in Jesu Namen und im Paulus Namen sagen wir dir, ja, geh. Ne? Und jemand guckt die nur an und lacht, ja, Jesus kenne ich. Und Paulus ist mir auch ein Begriff. Wer seid ihr Vögel denn? Und fängt an, die zu schlagen und nackig rennen sie dann raus. Ne? Teil verprügelt. Weißt du, und das ist die Menschheit und davon müssen wir retten. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und wir sind zwar irgendwie schon Spastis, ne? In der Welt jetzt so. Vielleicht nicht von außen, da sind ja manche echt hübsch und klug und was auch immer, aber einfach von unserem. Also die ich kenne, die sind wirklich kaputt, so irgendwie, irgendwo, ne? Ist so. Außer ich. Ne? Aber ohne Jesus ist es echt schwer hier. Ne? Sondern das Schlimme ist so, dass die Menschen sind ja schon Kinder des Teufels, sagt Paulus. Entweder Kinder vom Teufel oder Kinder von Gott. Wir haben da keine Wahl. Ne? Und der Teufel ist ein Vater, der sich um seine Kinder nicht kümmert. Ne? Solange wir einfach nur nicht auf Gott gucken und nicht Gottes Willen tun, ist alles super. Können wir machen, was wir wollen. Und uns selber ins Verderben reißen. Und andere mit. Ne? Und das ist das Schöne. David schreibt hier dieses Lied. Und über 2000 Jahre lang wird das gesungen. Oder erzählt, so wie hier heute. Weißt du? Lest doch mal weiter. Du liebst alle verderblichen Worte, du trügerische Zunge, Vers 7. So wird doch Gott dich stürzen für immer. Er wird dich wegraffen und herausreißen aus dem Zelt und dich ausrotten aus dem Land der Lebendigen. Ja, das werden die Rechten sehen und sich fürchten. Sie werden über ihn lachen. Seht, das ist der Mann, der Gott nicht zu seiner Zuflucht machte. Ist Torheit. Ich habe lang genug in der Welt gelebt, um zu wissen, wie es ist, als Mensch ohne Gott zu leben. Und Zuflucht ist echt was, was man sich nicht erkaufen kann. Nicht wirklich. Ja. Ich habe erlebt, wie alles, was ich hatte, wo ich drauf stand, so schnell weggezogen war, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Auf einmal war ich ohne Zuflucht. Musste mir eine neue suchen. Ja. Da ist keine Sicherheit. Du bist ein Top-Manager und auf einmal kann irgendwas Kleines passieren und du sitzt auf der Straße mit den Leuten, die du davor verachtet hast. Ja. Und erzählst deine Lebensgeschichte. So, setzt euch mal mit einem Obdachlosen hin und anstatt Geld zu geben, redet mit dem. Einfach nur reden. Rede mal mit dem, der draußen ist, besoffen und die ganze Zeit nur flucht und alle vollschnauzt. Nimm dir mal Zeit und ein Herz und sag einfach mal freundlich, hey, grüß dich. Warum schreist du denn so? Und du wirst eine Lebensgeschichte hören, warum diese Person so ist, wie sie ist. Hey, das sind die Leute in der Wüste, die David getroffen hat. Die Leute, die die anderen gesagt haben, Penner. Alkoholiker. Psycho. So ein. Und ich finde das schön. Ich möchte so sein wie Jesus. Ich möchte mich zu den Leuten gesellen und ich möchte ein Teil werden und dann Jesus bringen. Das war Jesus. Wir waren die Penner da draußen in der Wüste. So ein. Und Jesus kam zu uns und hat gesagt, du kommst zu mir. Du bist jetzt in meinem, Herr, Soldat, in meinem Herr, ne? Du kämpfst jetzt an meiner Stelle, an meiner Seite. So ein. Und ich werde dich einleiten ins Kämpfen. Ich werde dich einleiten in die Dinge, die dir gut tun. Ich werde dich versorgen. Und ich habe einen Plan für dich. So ein. Hey, die Gnade ist was Wundervolles. Und wenn du dir so vorkommst wie der absolute Nerd in der Christenheit, so, dann ist überhaupt kein Problem. Hier war nicht einer, der noch mieser war als der andere, auch wenn man sich so vorkommt. Also Jesus möchte, dass keiner verloren geht. Also bitte sei nicht so dämlich und geh mit Absicht verloren. Absoluter Schwachsinn. Die Heiligen hier stehen im Vers 9 und lachen diese Männer aus. Seht, das ist der Mann, der Gott nicht zu seiner Zuflucht machte. So ein Tor. So ein Narr. Sondern sich auf seinen großen Reichtum verließ und durch seine Habgier mächtig wurde. Ich bin wie ein grüner Ölbaum im Haus Gottes. Wahrscheinlich schöner als meine Ölbäume. Die sind da draußen und sehen ein bisschen krank aus. Ich aber bin wie ein grüner Ölbaum im Haus Gottes. Ich vertraue auf die Gnade Gottes. Für immer und für ewig. Hier ist David und der hat gerade schon, hat gelogen, hat die heiligen Schaubrote gegessen. Oh Gottchen, ne? Jesus nimmt das nochmal auf, weil die Pharisäer immer noch sagen, oh Gottchen, ne? Und Jesus kommt und sagt könnt ihr euch nicht erinnern an David? Der hat die Schaubrote gegessen, oder? Die dann stehen bei Jesus, er und die Jünger haben Hunger und es ist Sabbat und die nehmen sich ein bisschen Weizen vom Feld. Oh Gottchen, ne? Wie kann man nur? Ist Sabbat, ne? Und Jesus sagt, ja, ist Sabbat, ich hab Hunger. Ne? Ist doch wohl logisch. Sabbat ist ja schön und gut, aber wir haben Hunger und Vorhungern, also lasst uns jetzt bitte in Ruhe essen. Ne? Der Sabbat, der Mensch ist nicht für den Sabbat gemacht, sondern der Sabbat für den Menschen. Also geht der Mensch vor über dieses Gesetz. Ne? Das geht aber nicht. Steht hier in der Bibel. Ne? Wir müssen nicht aufpassen. Manche von uns vielleicht. David ist hier und er sagt hey, ich weiß, wer ich bin. Und das Einzige, was ich habe, ist Gott. Und mein Vertrauen in seine Gnade. Meine Stärke ist das Vertrauen da drinnen und darin vertraue ich ewig. Immer und ewig. Dass er es gut mit mir meint. Weil Gnade ist was Unverdientes. Ein Geschenk, das man nicht verdient hat. Ne? Und das sagt David hier. Darauf vertraue ich, dass Gott einfach für mich ist. Total Hammer. Im Alten Testament. Ich preise dich. Ich preise dich ewiglich, denn du hast es vollbracht. Herr, ich weiß genau, dass du mich hier anführst. Ich weiß, dass du mich beschützt. Ich weiß, dass alles so kommen wird, wie du es willst. Und deswegen preise ich dich und deswegen kann ich dich auch ehren. Ja. Wenn es bei dir nicht rund läuft und du denkst so, keine Aussicht, vertraue auf Gottes Gnade. Vertraue darauf, dass es echt gut wird. So ein, dann hast du was zu preisen, wenn es passiert. Und hier ist David in einer Situation und der preist, bevor was passiert. Und in deiner Gegenwart, in der Gegenwart deiner Getreuen, da harre ich auf deinen Namen, weil er so gut ist. Gemeinde ist super wichtig. Gemeinschaft suchen ist super wichtig. Nur mal zum Gottesdienst auftauchen macht nicht glücklich. Ich sehe es immer wieder. Diese Sonntagsgänge, die ich auch sehr lieb habe, aber die kämpfen die ganze Woche alleine. Und der Name Jesu verliert manchmal an Schönheit, wenn man durch den Alltag geht und durch Probleme gerade. Und der Name Jesu verliert auch an Größe und Gewicht manchmal für einen persönlich. Wo man denkt, das ist unmöglich. Das wird nichts. Wie soll das werden? Ne? Das kann nicht gut gehen. So ein, aber kommst du in die Gemeinschaft und erzählst jemandem und du betest zusammen, dann wird dein Blick gerade gerückt und auf einmal wird der Name wieder schön und groß und mächtig. Ne? Und ich sehe das bei den Leuten, deren Zuhause die Gemeinde ist, sage ich mal so, die irgendwie immer da sind, keine Ahnung, das sind die, die wirklich immer wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Das ist wie Dünger. Ne? Wir müssen im Haus Gottes stehen und das Haus Gottes, wissen wir, das sind wir, das ist der Tempel. Wir sind der Leib. Ne? Und das ist wichtig, dass jeder zu seiner Gemeinde steht, sich dort einbringt, um dort zu wachsen. Sich selber, aber auch andere zu düngen, sodass sie wachsen. Ne? Sodass wir alle zusammen eins werden und verbunden sind mit dieser Band der Liebe. Ne? David hat es geschnallt. Und seine Probleme werden nicht weniger, die werden größer. Ja. Aber trotzdem bleibt dieser Mann nie fern von dem Punkt, wo er sagt, ich weiß, du bist mir gnädig, denn du bist ein guter Gott. Und ich vertraue dir, und ich vertraue in deine Größe, in deinen Namen. Und ich weiß, der ist gut, weil ich dich kenne und über dich nachdenke. So. Also, lass uns beten. Herr Jesus, du bist groß und du bist gut. Und ich danke dir, dass, ja, so wie du zu Paulus gesagt hast, lass dir an meiner Gnade genügen. Ja, so hast du es auch zu David gesagt und zu vielen anderen und zu uns jeden Tag aufs Neue. So, wie wichtig es ist, anzunehmen, dass du für uns sorgst. Wie wichtig es ist, einfach dir zu vertrauen und zu sagen, okay, ich, egal wo ich bin, egal was ist, das wird gut und ich vertraue dir und ich mache einfach jetzt den Schritt und gut. Ja, manchmal lässt du uns blind gehen oder durch Wüsten, durch Verfolgung, irgendwas, was wir nicht einfach so abstellen können. Und das ist eine harte Zeit und oft eine Zeit des Weins, eine Zeit der Depressionen oft, so wie man es in anderen Zeiten sieht von David, wo keine Hoffnung mehr ist, sogar kein Glaube manchmal. Aber trotzdem, wenn ich sehe, was da rauskommt, dann ist es gut und ich kann mich freuen. Und wenn ich mich nicht freuen kann auf den Moment, wo es weh tut, dann freue ich mich auf den Moment, wo es aufhört, weil der kommt. Ja, spätestens, wenn du kommst und uns nach Hause nimmst oder wir sterben. Herr, ja, bitte nimm uns die Furcht vor den Dämonen und der Dunkelheit. Ja, so viele, die so beplagt sind und so voller Angst und Furcht, die überhaupt nicht verstehen, wie groß du bist, im Gegensatz zur Dunkelheit. Ja. Ja, ich denke, dass du in uns wohnst. Wovor soll ich mich fürchten? Ja. Und selbst wenn einer von Satans, irgend so ein Obed oder Odek oder wie auch immer, mich boxt und schlägt so und selbst und versucht dann, selbst in dem Moment, musst du um Gnade bitten. Und du musstest sagen, okay, das darfst du. Ja, du bist wunderbar zu uns und wir sind sicher, du bist wirklich eine Zuflucht in jeder Notlage. Und ich danke dir auch für die Lösungen, die kommen. Ich bitte dich für jeden hier, der gerade auf was wartet von dir, auf eine Lösung, auf eine Besserung, auf ein Geschenk. Bitte ersetzt das, ja, durch durch Gnade und durch Glaube, ja, durch Vertrauen und durch Gemeinschaft mit dir und durch Gemeinschaft mit anderen. Ich bin so froh für Gemeinde, ja. Dass ich kein Lambo bin, dass ich nicht allein kämpfen muss, dass ich sicher bin in der Gemeinde. Ja, und dass wir so sein dürfen, wie wir sind, ja. Also bitte befreie von allen Lasten, von allem, was uns abhält, dir nah zu sein, dich zu hören, sodass wir sicher gehen und in Freiheit. Ja, zur Freiheit seid ihr berufen, zur Freiheit in Jesus Christus. Ja, bitte lehre uns die Freiheit, so dass Kraft rauskommt und Sieg, auch über unser Fleisch. Amen.
Ja, war doch nicht so lang.